Das Jazzgespräch.
Und wir rollen.
Ja, es ist eigentlich zu heiß für ein Jazzgespräch heute. Aber wir machen es trotzdem, ne?
Ja, weiß ich nicht. Hast auch wieder recht. Nein, aber irgendwie würde ich sagen, wir sollten trotzdem als allererstes unsere lieben, lieben Menschen da draußen begrüßen. Hallo und hallo, lieber Stefan.
Ja, hallo Dieter und auch ein herzliches Willkommen von mir. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es zu heiß ist für das Jazzgespräch, aber wir machen es trotzdem.
Es wird die anderen vielleicht nicht. Es wird die anderen vielleicht nicht so interessieren. Ich sag's trotzdem dazu. Wir sehen uns zwar wie eineige Zwillinge bei ganz, ganz vielen Themen, allen voran Jazz, sehr einig. Ihr habt schon gemerkt, unterschiedliche Geschmäcker manchmal, unterschiedliche emotionale Zugänge, aber ansonsten passt kein Löschblatt zwischen uns. Aber wo gar nicht Einigkeit besteht, ist das Wetter. Ich liebe den Sommer und die Sonne, der sich da draußen in ganz Europa breit macht und der Stefan hasst ihn, wenn er sich so darstellt.
Alles, was über gegen 30 und darüber hinausgeht, ist mir zuwider.
Na gut, wollen wir das zum Anlass nehmen, in das Thema einzusteigen, mein lieber Stefan?
Es wird uns nichts anderes übrig bleiben.
Ja, wir hatten ja letztes Mal, haben wir ja geteasert das erste Mal und euer Rückspruch, der war so großartig, dass wir uns entschlossen haben, eine Verlosung zu machen. Der Gewinner, der als erstes die richtige Antwort hatte, der darf mit uns eine Fahrt nach Gramatnalsiedl zu einem richtig schönen alten Beisel machen.
Ja, wer ist der Gewinner?
Susi.
Persönlich verständigt, oder?
Susi Kauffrau. Ah. Das bekannte Testimonial.
Verstehe.
Gut, also eigentlich würde ich gerne, bevor wir in das Thema einsteigen, dass wir letztes Mal schon so großartig geteasert haben, noch ganz kurz einen Exkurs machen, mein lieber Stefan, aus aktuellem Anlass. Du hast es sogar angestoßen und mich darauf aufmerksam gemacht, dass momentan auf Amazon Prime was ganz Tolles läuft, nämlich eine Lebensbiografie von Wayne Shorter mit dem stimmigen Titel Zero Gravity. Hast du die dir angeschaut schon?
Ich habe dir ja gar nicht gesagt, dass die dort läuft.
Oh, aber du hast mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht.
Ich habe es zufällig heute sogar entdeckt vor 2 Stunden und wollte dich heute darauf hinweisen.
Lustig, ich hätte irgendwo so ein Déjà-vu dann offensichtlich gehabt, weil ich habe meinte, du hast mir das irgendwie zukommen lassen.
Nein, habe ich nicht.
Na, anyway, ich habe sie mir bereits angeschaut und kann dir nur sagen, und
alle drei
draußen,
Teile?
Alle drei Teile, ja, sind ja jeweils immer nur ungefähr eine Stunde lang und eigentlich ist alles daran sehr spannend. Es fängt damit an, dass das Ganze von der Dorothy Alavi gemacht wurde, eine Weiße übrigens in diesem Fall, langjährige Weggefährtin von Wayne Shorter, glaube ich auch Buddhistin und ihres Zeichens, vor allem, sage ich einmal, Musikvideoproduzentin von sehr vielen Independent-Bands. Und was ich so toll finde an dieser Serie, und damit möchte ich dann eh schon wieder Schluss machen, also Serie, es sind halt 3 Teile, das sind 3 Stunden, Wayne Shorter, wo im Wesentlichen seine Schaffensperioden, die erste, ich sage mal, bis zu Miles Davis, die zweite dann mit Weather Report und die dritte bis zu seinen letzten kammermusikalischen Werken dargebracht sind. Und neben dem, dass es musikalisch wahnsinnig erschließend ist, super spannend eigentlich, ist es extrem berührend, weil du die menschliche Seite von Wayne Shorter kennenlernst, die ich viel zu wenig kannte. Ich wusste, er wird genannt Mr. Weird und ist irgendwie ein sehr buddhistischer, stiller in sich gekehrter und sehr, sehr schräger Typ. Und das hat auch seine Musik sehr stark beeinflusst. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass er ein tragisches Privatleben hatte. Seine Tochter ist bereits in ihren jungen Jahren in der Jugend gestorben und war seit ihrer Geburt schwer behindert. Seine Frau Iskra, Odyssey of Iskra war übrigens ein Werk, das er ihr dann in den 70er Jahren gewidmet hat. Ich glaube eh um ihren Tod herum, also Mitte der 70er Jahre. Und wenige Jahre danach ist seine Frau, die sind dann beide übrigens in Alkoholsucht verfallen, hätte ich verstanden, sowohl der Wayne Shorter als auch seine Frau, und haben das irgendwie dann aber alles hingekriegt. Und wie sie sich wieder eingekriegt hatten und der Wayne Shorter eigentlich parallel immer seine Karriere gefahren hat, hat er seine Frau bei diesem fast legendären TWA Flugzeugunfall, einer der wenigen Unfälle amerikanischer Maschinen in den letzten 30 Jahren, wo dann alle gestorben sind, hat er seine Frau bei diesem Flugzeugunfall verloren. Und wie du dann, wenn du ihn siehst, auch in späteren Jahren, und wie beschreibt, wie er da reagiert, wenn du den alten Wayne Shorter knapp vor seinem Tod anschaust, du siehst so gleichzeitig diesen inneren Frieden, aber trotzdem auch die Verzweiflung und die Trauer über the weirdness of life. Also sehr berührend, schwere Empfehlung. Danke für die Aufmerksamkeit.
Gut, dazu passt, dass jetzt gerade erschienen ist Schizophrenia auf Tone Poet um Wohlfälle 43 Euro. Also wieder mal zu teuer. Aber es ist ein Wayne Shorter Album, das jetzt wieder aufgelegt wurde.
Und fast nicht auszulassen, finde ich.
Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Ich erinnere mich nicht daran, was wir dazu gesagt haben. Gut, ich habe gehofft, dass du das Thema heute vorstellst, weil du es ja auch vorgeschlagen hast. Aber du hast jetzt so viel geredet, dass das fürchterlich bei mir hängen bleibt. Wir haben es letztes Mal angedeutet. Es gab natürlich kein Gewinnspiel, das ist alles Unsinn. Das ist dem Wetter geschuldet. Es geht heute um die US-amerikanische Jazzband Oregon, die Anfang der 70er Jahre gegründet wurde. Und wie ich meine, ihre Highlights auch in den 70er Jahren herausgebracht hat. Dieter wird uns heute was anderes dazu sagen.
Ja, richtig.
ich habe nicht sehr viele Alben angehört von Oregon. Es gibt jetzt auch nicht wahnsinnig viele. Es sind viele hochbewertete Alben dabei, also zumindest wenn man dem Penguin Guide glauben darf. Ich habe es zum Teil nicht nachvollziehen können. Aber es gibt, also mir sind die Alben, die die einzelnen Musiker von Oregon solo gemacht haben, oder unter ihrem eigenen Namen, das ist vielleicht, trifft es vielleicht besser, fast lieber als die Oregon-Band-Alben. Dieter?
Ja, also da würde ich dir absolut recht geben. Nichtsdestotrotz vielleicht ein paar Sachen für die, die ein bisschen in Oregon hinein riechen wollen, in diesen Kosmos. Mir geht es zum Beispiel immer so, sobald ich die erste Scheibe, auch von ihren wirklich großartigen Dingen, die du schon angesprochen hast, Stefan, aus den 70er Jahren, mir zu Gemüte führe, dass ich zunächst mal sage, okay, bitte, wie konnte ich auf die Idee kommen, mir von denen Platten zu kaufen? Man muss wirklich erst in diesen musikalischen Kosmos einsteigen. Sie sind, wenn man so will, zumindest ist eine der Bands, die den World Jazz oder vielleicht sogar die World Music mitbegründet haben und sind gleichzeitig irgendwo ein bisschen ethno, fast ein bisschen folkig und teilweise jazzig. Und sie haben noch etwas, was wir bei unserem geschätzten Keith Jarrett schon letztes Mal gesagt haben. Sie haben sehr sympathisch auf ihren Platten eigentlich immer so eine Abwechslung aus, ich sage mal, eher folkigen Groove-Nummern und dann gleiten sie in sehr, sehr spannenden Free Jazz ab. Ja, also so viel vielleicht einmal zu dem, dass man da wirklich Einstiegskraft auch braucht. Und jedes Mal geht es mir dann so, wenn ich mich zwei Platten reingehört habe in sie, dann wird es schon sehr spannend. Und unbedingte Empfehlung, jedenfalls auf einer wirklich guten Anlage hören, weil auch die Tonqualität und auch die Art, wie sie ihre Arrangements aufbauen als Gesamtwerk der Gruppe, ist bemerkenswert und hörenswert.
Also das ist lustig, was du sagst. Man muss mindestens zwei Alben hören und dann wird es richtig spannend. Bei mir ist es genau umgekehrt, der Effekt. Wenn ich zwei Alben höre, dann wird man fad. Es ist tatsächlich eine spezielle Art von Musik, für die man sehr, sehr in Stimmung sein muss. Das gilt für viele andere Bands ja auch, aber speziell bei Oregon ist mir das aufgefallen. Wenn da nicht das gesamte Setting, die Atmosphäre, in der ich mich befinde und vielleicht meine Stimmung passt, dann passt die Musik nicht. Wie soll man es beschreiben? Wir haben mit Ralph Towner einen der faszinierendsten und, glaube ich, noch lebenden Gitarristen bei Oregon. Mhm. Wir haben den Colin Walcott, der hat gespielt Percussion, aber auch Sitar, zumindest auf seinen eigenen Alben. Wir haben den Paul McCandless und den Glenn Moore. Was spielen die beiden eigentlich?
Naja, der Paul McCandless spielt irgendwie Klarinette, also irgendwelche Blasinstrumente. Ich glaube Klarinette.
Ja, der spielt vor allem Klarinette. Was das Ganze mitunter mich ein bisschen irritiert hat, sagen wir es einmal so. Weil ich finde, dass sie zu dritt die bessere Musik machen, als wenn die Klarinette dazukommt. Aber das ist Geschmackssache. Und der Glenn Moore am Bass, nehme ich mal an.
Ja. Jo. Wir werden auch zu dem Thema, dass sie zu dritt spannender sind, vielleicht dann bei den Solowerken noch zurückkommen, Stefan. Mhm. Ich meine, vielleicht handeln wir auf die Schnelle mal ab, die Werke, die, wie du schon sagtest, in den 70er Jahren eigentlich so mehr oder weniger den musikalischen Kern ihres Werkes liefern. Das ist schnell gesagt, sie sind alle auf Vanguard erschienen, oder Vanguard. 1972 und 74, das war es dann eigentlich, also aus meiner Sicht, weil ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst, Stefan. Also für mich sind eigentlich die drei Kernwerke Music of Another Present Era, 1972, dann die Distant Hills, zwei Jahre später erschienen, denn im selben Jahr, dann noch Winter Light, vielleicht sogar der Höhepunkt von dieser Schaffensperiode.
Ja, das sind diese ersten drei Alben und wenn man Oregon kennenlernen will, dann sollte man auch mit diesen drei Alben anfangen. Möglicherweise sogar wieder aufhören damit. Ja. Das ist schwer zu sagen.
Nein, ich würde zehn Jahre weiter nach hinten springen, zu der letzten Platte, wo der Colin Wolcott vor seinem, vor ihr muss man sogar sagen, vor dem bedenklichen und erschrecklichen Unfall, den die Band hatte, anlässlich einer Tournee sogar, wo dann der Colin Wolcott gestorben ist.
Davon weiß ich gar nichts. Erzähl mal kurz.
Ja. Ja, also Colin Wolcott ist 1984 gestorben und danach musste sich Oregon neu erfinden.
Das weiß ich schon, aber was war der Unfall?
Ja, der Unfall war ich glaube, irgendwo, ich glaube sogar in England oder Schottland oder Irland, so irgendwas, während einer Tourneereise hat irgendwie ein schlecht überholender Bus ihren Tourbus gerammt. Und der Colin Wolcott saß vorne mit dem Fahrer und hat deswegen nicht überlebt. Alle anderen waren mit Unfallopfer, haben aber Gott sei Dank überlebt und das war's dann. Und sie haben aber eben noch einmal eine Platte hinterlassen, 1984, das ist Crossing, die, ich sage mal, die ist nämlich erstens einmal auf ECM erschienen und hat auch schon diesen typischen ECM-Sound, die zugänglicher ist, und in Summe gesehen vielleicht einen Hauch weniger spannend als die ersten drei, aber dann noch einmal ein schönes Werk, das quasi sozusagen die klassische Phase von Oregon abrundet.
Insgesamt wirkt die Musik oder erinnert mich die Musik sehr an skandinavischen Jazz. Hatten wir ja mal Jan Gabarek und Co. Weil ich jetzt gesagt habe, die Blasinstrumente haben mich irritiert. Also ich habe die Klarinette immer als Schönklang empfunden bei diesen Oregon-Aufnahmen. Das hat mich extrem gestört. Vor allem, wenn ich das vergleiche mit der Bassklarinette, die der Eric Dolphy gespielt hat. Das ist ganz was anderes gewesen. Und das hat dieser Schönklang, der hat mich insgesamt auch ja, zu meiner Einschätzung gebracht, dass ich die Musik jetzt nicht unbedingt brauche, beziehungsweise da nicht reinkippen konnte.
Da würde ich nur ergänzen wollen, vielleicht, das ist halt wirklich genau das Thema Versenken, weil wenn man sich nur ein bisschen schnell reinhört, dann stoßt man eben nicht auf die Passagen, wo sie free spielen. Da wird es nämlich dann selbst auf der Klarinette sehr spannend.
Jetzt wäre mir gar nicht aufgefallen, dass irgendwo dieses
ich weiß, sie sind immer wieder, da musste ich wirklich in die Stücke reinhören. Es fängt oft nicht free an und wird dann aber free und eben auf eine ganz eigene Art und Weise, wie man es eigentlich nicht von den klassischen amerikanischen Bands, die meistens sehr Saxophon- und Trompetenlastig sind, kennt.
Ich habe die Alben aber schon durchgehört, also das muss ich dazu sagen.
Interessant, spannend, ja. Ja. Na, vielleicht habe ich da einen anderen Begriff von free in diesem konkreten Kontext als du, aber lassen wir es einfach mal so stehen.
Mhm. Es gab ja, du hast ja jetzt erwähnt, ein Album aus den 80er Jahren. Es gab in den 90er Jahren auch noch Aufnahmen. Troy Ecker, Beyond Words, Northwest Passage. Die habe ich alle als langweilig empfunden. Während die aus den 70er Jahren das eigentlich nicht waren. Ja, sagen wir es einmal so. Wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt die Musik, auf die ich abfahre, aber die ersten drei Alben kann man schon empfehlen. 79 hast du noch was übersprungen, das war ein relativ schlechtes Album, Roots in the Sky. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
Na, das.
Aber im Grunde wär's das zu Oregon, ja. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst.
Lass mich
zu den einzelnen Musikern.
Gerne, nur einen letzten Satz. Weil du die jetzt mir zu schnell abgetan hast, die Troika, die würde ich, das war einer ihrer ersten sozusagen in der Trio-Formation, die würde ich jetzt da schon noch ein bisschen highlighten wollen. Also die hat mir sehr gut gefallen und ich finde sie von der Qualität schließt die eigentlich nahtlos an die ersten drei an. Okay.
Okay, gut. Soweit, so gut.
Nein, aber entschuldige, eine allerletzte Ergänzung. Später mit dem Mark Walker, der den Walcott, es gab irgendwo ein Interludium, da gab es dann noch einen anderen Kollegen, den ich jetzt gar nicht präsent habe, aber wirklich langfristig dabei, in der zweiten Phase war dann der Mark Walker und am Ende des Tages, weil Oregon existieren, glaube ich, sogar noch immer irgendwie, ist dann der Mark Walker sogar länger als der Colin Walcott dabei gewesen. Und ich möchte nur dazu sagen, dass da dann schon sehr spannende Sachen noch passiert sind, in die sich die Interessierten reinhören könnten. Ich würde empfehlen, aus dem Jahr 2005 Prime, aus dem Jahr 2007, das ist überhaupt die, also wenn man eines nimmt, dann vielleicht dieses, 1000 Kilometers, und dann allfällig noch 2012 Family Tree. Da haben sie nämlich dann irgendwo einen sehr spannenden Jazzrock gemacht mit der Betonung auf Jazz, also einen guten Jazzrock. Keinen, der belanglos ist, was man vielleicht sogar fürchten könnte, weil sie ja ein bisschen Wald- und Wiesenmusik natürlich schon gemacht haben, wie der Stefan ja nicht ganz zu Unrecht kritisiert. Ja, aber ja. Dann wäre es das wirklich mit Oregon und bitte Stefan.
Es ist halt ein Bandprojekt, das immer wieder zusammengekommen ist, um ja. Aufnahmen zu machen. Gut, soweit. Ja, wesentlich interessanter, ich fange jetzt mal mit Ralph Towner an, erscheinen mir die Alben von Ralph Towner. Ralph Towner ist solo und also oder unter seinem eigenen Namen das erste Mal aufgetaucht am Plattenmarkt im Jahr 1973 mit Diary. Diary war erstes Soloalbum von Ralph Towner. Man hört aber nicht nur die Gitarre von Ralph Towner, sondern man hört auch eine Klavierbegleitung. Und es ist dennoch ein Soloalbum. Warum? Weil Ralph Towner sich selbst begleitet hat auf einer zweiten Spur. Und das Album ist sehr, sehr gelungen. Hat auch 4 Sterne bekommen im Penguin Guide. Zur gleichen Zeit aufgenommen, aber möglicherweise später rausgekommen, ist ein Album, das nennt sich Trios und Solos. Da findet man wieder 3 Musiker, die ihn ohnehin bei Oregon schon in der Band begleitet haben. Und das, was ich fast als Meisterwerk ansehen würde, ist dann 1974 erschienen. Dieter, wie spricht man das aus?
Solstice, aber bevor wir zu Solstice kommen, ja. Möchte ich noch zu der letztgenannten Platte Trios und Solos was dazu sagen. Oregon Insider bezeichnet die Platte Trios und Solos durchaus manchmal als das gelungenste Werk von Oregon, das halt nicht unter deren Namen erschienen ist. Ja. Es war nämlich definitiv so, dass eigentlich, ich glaube sogar, dass die Trios und Solos noch vor der Diary erschienen sind, aber anyway ist auch nicht wichtig. Es war so ein bisschen eben der Sprung vom Ralph Towner in seine eigene Karriere und er hat seine Bandmates mitgenommen dort und hat sie aus rechtlichen Gründen dann eben nie sind sie zu viert aufgetreten, sondern eben immer nur eben Solos gab es und dann die Trios in unterschiedlicher Formation, weil das aus rechtlichen Gründen eben nicht gegangen wäre, weil Oregon in einem anderen Level, bei einem anderen Level unter Vertrag war.
Aber Ralph Towner war, glaube ich, immer schon bei ECM unter Vertrag, ne?
Ich denke auch, ja. Also, kleine Empfehlung dafür, aber wie du schon richtig angekündigt hast, 74 Solstice ist wahrscheinlich sein unbestrittenes Meisterwerk.
Ja, und ist aber, unterscheidet sich insofern von den anderen Aufnahmen, als wir hier eine Quartettbesetzung haben mit Jan Gabarek an den Blasinstrumenten, Eberhard Weber am Bass und John Christensen am Schlagzeug.
Ist auch das schon eine Wahrheit. Erstens führt uns das ein bisschen zurück zum Keith Jarrett, der ja mit diesen Musikern auch gespielt hat teilweise. Und zweitens sieht man auch sofort, wer sich ein bisschen inzwischen auskennt, vielleicht auch schon bei uns reingehört hat, weiß, dass das natürlich dann schon auch die Creme de la Creme oder ein Teil der Creme de la Creme der ECM-Musiker war, die da mitgespielt haben mit dem Ralph Towner und dementsprechend bunt und stark ist auch diese Platte.
Genau. Ja, ansonsten müsste ich bei Ralph Towner einen Sprung machen in die 90er Jahre.
Dann lass mich nur ganz geschwind dazu sagen, dass ich Matchbook sehr schön finde. Das ist eine Duo-Platte mit dem Gary Burton, die ich für sehr gelungen halte. Dann ist noch 1978 Batik nicht zu unterschätzen. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, oh ja genau, da spürt er mit dem Eddie Gomez am Bass und mit dem Jack DeJohnette an den Drums. Von Jack DeJohnette wissen wir ja auch, sogar bereits aus unseren Sendungen, dass das ein ganz, ganz großartiger Musiker ist, der eben auch schafft, wenn Musik eher sehr zurückgenommen ist, sie durch einfach einen wahnsinnig sophisticated Art, das Schlagzeug zu bedienen, noch einmal verfeinert. Jo, das wäre sozusagen, bevor wir da in die späteren Jahre kommen, vielleicht noch zu den 70er Jahren zu sagen.
Ja, also ich pick da jetzt auch nur einzelne raus, weil der Ralph Downer hat ein großes Solo-Oeuvre rausgebracht. Ich habe ihn entdeckt eigentlich auf einem Album aus dem Jahr 94, die heißt Oracle, und das ist eine Duo-Aufnahme mit Gary Peacock am Bass, die mir sehr gut gefällt. Aber auch das ist eine Musik, wo man tatsächlich wirklich in Stimmung sein muss, weil sonst könnte man auch hier, und vielleicht ist das, was mir bei Oregon passiert ist, meinen oder urteilen relativ schnell, das wird langweilig mit der Zeit.
Bin ich bei dir. Ja.
Übrigens von der Tonqualität extreme gute Aufnahme.
Ja. Ja, wie eigentlich alles. Alles von Oregon und alles, was dann die Oregon-Mitglieder in unterschiedlichsten Zusammensetzungen auf unterschiedlichsten Labels gemacht haben, die haben wirklich Wert gelegt auch auf eine solide Ausstattung des Tonstudios und gute Tonmeister. Du hast noch eine ausgelassen, die ich hervorheben möchte, weil sie auch von der Besetzung her super spannend ist. 1989, wenn ich jetzt richtig drüber gehuscht bin, ist City of Eyes rausgekommen mit dem Gary Peacock am Bass. Den haben wir ja auch schon mitgenommen letztes Mal in seiner Feinheit am Bass Melodien zu ziselieren mit dem Keith Jarrett, mit der In the Keith Jarrett Ausgabe. Der Paul McCandless spielt er an den Blasinstrumenten. Der Jerry Granelli, der sagt mal ehrlich gesagt nichts am Schlagzeug. Und interessant, der Markus Stockhausen am Piano. Vielleicht darf ich dazu, Stichwort Piano, gleich noch ergänzend erwähnen. Der Ralph Towner ist ja ursprünglich eigentlich, weil du es zuerst gesagt hast, er spielt Piano und Gitarre. Er ist eigentlich ein ausgebildeter Konzertpianist, wenn ich mich nicht ganz täusche, und hat erst relativ spät sich der Gitarre gewidmet, und gelernt hat er die klassische Gitarre in Wien am Musikkonservatorium bei einem ausgezeichneten Lehrer, der mir jetzt leider nicht einfällt, aber einer der Master für Gitarre in Österreich. Also dürfen wir uns da auch ein bisschen auf die Brust klopfen, dass vieles von der Grandiosität vom Ralph Towner vielleicht ein bisschen auf den Wiener Charme zurückzuführen ist.
Naja, man lernt nie aus. Ja, ja, aber insgesamt ist es das. Ne? Also es gibt Soloaufnahmen, es gibt Duos, es gibt Trios. Das ist einiges an interessanten Dingen dabei, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Duo-Album gehört hat wie Oracle, dann braucht man zum Beispiel ein Closer View, das im Jahr 95, also ein Jahr später erschienen ist, nicht unbedingt mehr. Das unterscheidet sich für mich jetzt nicht wirklich.
Ja, ist für die Connoisseure, bin ich auch bei dir, würde das auch jetzt schon fast abschließen. Aber nachdem dieses Jahr ein schon sehr bemerkenswertes Soloalbum von ihm erschienen ist, sollte man es zumindest erwähnen, At First Light. Da spielt er schon wirklich wunderschöne, fast klassisch anmutende Gitarre.
Mittlerweile wie alte Ralph Towner?
Gute Frage. Ja. Ich würde ihn in seinen 70er Jahren ansiedeln, aber.
Ja, ich würde ihn ein bisschen älter ansiedeln.
Hast du es schon? Weißt du es? Hast du es gefunden oder weißt du es?
Wir sind gerade dabei. Aber du kannst die Suchzeit überbrücken und dabei zum Colin Wolcott was sagen.
Bevor wir zum Colin Wolcott kommen, möchte ich abschließend zum Ralph Towner nur sagen, dass er mir das erste Mal in jüngeren Jahren aufgefallen ist. Er ist nämlich eine bemerkenswert herausragende Solo-Stimme auf einem der wunderschönen Frühwerke von Weather Report. Sehr, sehr unterschätztes Album, I Sing the Body Electric. Eines meiner Lieblingsalben. 1972 erschienen. Eines der ersten, zwei oder drei Alben. Noch sehr Bitches Brewig. Und noch nicht so populär musikalisch wie die späteren, bekannteren und sogar mehr geschätzten Werke. Und da spielt er auf The Moors. Ich glaube, es ist gleich die Eingangsnummer auf der Seite 1 oder 2. Fordert sozusagen mit seiner typischen schrägen Art Gitarre zu spielen hinein, bevor dann eben Weather Report so richtig hineinkommen in ihren typischen Flow. Bis heute sind mir da diese musikalischen Elemente im Kopf. Ich kann sofort abrufen, wird da so irgendwie so schräg und clustert so Töne auf der Gitarre. Das ist super genial. Aber ja, bitte. Gerne Colin Wolcott, mein Lieber. Hast du inzwischen gefunden, wie alt er ist, der Ralf Tauner, während ich da plappere?
83.
Hey, 83.
Ja, 83. Gut, Colin Wolcott, ja. Der Colin Wolcott ist mir untergekommen, erstmals schon vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und zwar mit seiner Beteiligung an den drei Codona-Alben. Codona haben wir sicher schon in der Don Cherry-Sendung erwähnt gehabt. Das war ein Bandprojekt mit eben Don Cherry, Colin Wolcott und Nana Vasconcelos. War in den 70er Jahren extrem populär. Also wenn man etwas auf sich gehalten hat, dann hat man Codona zu Hause gehabt oder zumindest gehört und gekannt. Sind nach wie vor, höre ich es gern, wenn ich es höre, kommt relativ selten vor, aber dennoch. Und seither habe ich dann mit dem Colin Wolcott aber eigentlich nicht wirklich was am Hut gehabt, bis ich auf Cloud Dance gestoßen bin. Sein Album aus dem Schlag mich tot, 74? Nein.
Cloud Dance ist
85.
Ich hätte gesagt 75.
75, also eigentlich vor Codona noch erschienen.
Ja, ja, ja. Und auch auf ECM.
Auch auf ECM, ja. Ja. Also Cloud Dance ist das Album, das ich habe von Colin Wolcott. Und die Codona-Alben habe ich erwähnt. Ansonsten habe ich mich nicht mehr mit dem Mr. Wolcott beschäftigt.
Also dann lass mich noch zu dem ein paar Worte verlieren. Cloud Dance ist wahrscheinlich eine von diesen mystisch-magischen Platten aus den 70er Jahren, die so für den Fusion-Connoisseur quasi maßgeblich sind. Ohne die kann man es nicht machen und vollkommen zu Recht. Was ich schön finde, er spielt zusammen auf der Platte wieder mit dem Jack DeJohnette am Schlagzeug und dem Dave Holland am Bass. Zwei ganz großartige Fusion-Musiker, ja auch wie man weiß, Miles Davis-Begleiter. Und sozusagen als seinen musikalischen Counterpart mit dem John Abercrombie. Der Abercrombie gibt die Gitarre und der Wolcott gibt dort eben die Sitar. Und das Zusammenspiel von den beiden finde ich ausgesprochen spannend und das ist auch was sehr Einzigartiges. Also insbesondere wie hier die Sitar eingesetzt wird, so mehr oder weniger als wie ein Gitarrenduo sozusagen. Das würde mir jetzt nicht rasch einfallen, dass es das woanders gibt. Das macht die Platte einzigartig und das Zusammenspiel der vier Musiker ist ebenfalls wirklich genial. Und ich möchte nur dazu sagen, dass in der Zeit Abercrombie at his best war, ungefähr zur gleichen Zeit erschien nämlich im selben Jahr, glaube ich, sogar auf ECM von Dave Liebman, der auch einer der späten Saxophonisten von Miles Davis gewesen ist. Ich persönlich schätze ihn sehr. Und vielleicht sogar seine beste Platte, die Drum Ode, die hiermit auch wärmsten Stil über Stefan und allen anderen da draußen im virtuellen Universum empfohlen ist. Schwere, tolle Platte, Drum Ode.
Ja, da muss ich aber jetzt nachschießen, weil der John Abercrombie, wie du richtig gesagt hast, auf seinem Höhepunkt war, nur dann darf man auch sein, unter seinem Namen erschienenes Album nicht vergessen, nämlich Timeless.
Und wenn wir schon dabei sind, Stefan, dann sollte man eigentlich auch...
74 aufgenommen und 75 erschienen. Timeless ist ein Kronenalbum.
Ja, und wenn man schon dabei ist, dann nehmen wir doch vielleicht Gateway dazu. Das kannte ich bis dahin nicht so gut, aber auch das ist mir jetzt aufgefallen beim Diggen. Also der Mr. Abercrombie war in der Zeit, also 74, 75, wirklich super inspiriert unterwegs und hat auch die genialen Mitmusiker gefunden.
Ja, wobei Gateway ist so eine Sache, also das ist ein Projekt, Abercrombie, Holland, Jack DeJohnette, ist eigentlich unter dem Namen Gateway erschienen, also als Bandname sozusagen, gar nicht dem Abercrombie jetzt zuschreiben, in dem Moment meinst du wahrscheinlich. Ja, ja, und ich schließe gleich nochmal den Kreis, weil der Abercrombie hat dann ein Jahr später mit dem Ralph Towner wieder ein Album aufgenommen, nämlich Sargasso Sea, das allerdings nicht super gelungen ist.
Also folgt man den Bewertungen, würde ich dir recht geben. Ich habe irgendwie trotzdem mich erstmalig, es ist mir sehr oft auf Plattenbörsen irgendwie schon untergekommen, ich habe mich jetzt erstmal reingehört und unter den Prämissen, dass man sich quasi sozusagen durchkämpft durch das, was schon bei Oregon unter Umständen mühsam sein kann, also dass das Ganze irgendwann ein bisschen ländlich wird sozusagen, rural und ein wenig Begleitmusik für das Wehen der Weizenfelder, wenn man das irgendwo in Kauf nehmen kann, dann kriegt man auch auf Sargasso Sea schon sehr spannende Musik geboten.
Gut. Ich warte noch auf das Album, das du mal wirklich als schlecht kritisierst.
Naja, die vielen, 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 die jetzt von diesen Musikern rausgekommen sind, die wir nicht genannt sind, zum Beispiel, würden da drunter fallen.
Gut. Okay. Ja, ich glaube, wir haben es. Es ist vielleicht ein bisschen eine kurze, aber auch bündige Sendung. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Zu Oregon, Ralph Towner, Colin Walcott. Wer sich reinhören will, und du ergänzt das bitte, ich würde mal die ersten zwei, drei Alben von Oregon nehmen aus den 70er Jahren, erste Hälfte der 70er Jahre. Ich würde mal Soul Styles von Ralph Towner anhören und eventuell Diary, auch aus dieser Zeit, und das Trio Solos Album. Auch aus 73 und Colin Walcott haben wir gehabt. Cloud Dance, wir sind dann noch gesprungen zu Drum Ode von Dave Liebman und zu Time, jetzt habe ich es vergessen.
Timeless
von John Abercrombie. Das ist so das Spektrum, das ich mit gutem Gewissen empfehlen kann.
Also das ist eine super konsistente Zusammenfassung. Wenn man quasi einen Schallplatten Koffer machen möchte oder einen Warenkorb, wie man eigentlich treffender sagen müsste, für die Eier im Internet, dann hast du hier gerade einen perfekten Warenkorb zusammengestellt. Ich glaube, damit ist man wirklich glücklich und da hat man dann garantiert nichts gekauft, wo man nachher sagt, okay, da bin ich, also so ein Fan bin ich auch wieder nicht, dass ich das gebraucht hätte. Bei den Platten, die du genannt hast, glaube ich, die sollten sogar in jedem guten Jazzkatalog, bei jedem guten Sammler sich wiederfinden. Und wenn man sie kriegt, liebe Leute, sage ich auch gleich dazu, dann schlagt es zu, weil die sind alle miteinander eigentlich als LP, als Vinyl extrem schwer zu kriegen.
Jein, also die Alben, die Ralph Towner, Corey Walcott, Abercrombie, das findet man immer wieder auf Plattenbörsen. Mhm. Bei Oregon kannst du recht haben, das weiß ich nicht.
Also ich bin stolzer Besitzer von Distant Hills und Music of Another Present Era. Und die habe ich auch irgendwann mal ausgefischt, frag mich nicht wo. Ich habe sie in einem großartigen Zustand beide, aber ich weiß nur, sie sind mir genau einmal beide untergekommen und die habe ich auch abgegriffen.
Na gut, dann wollen wir uns hiermit verabschieden und dem weiterhin heißen Wetter frönen mit unseren Hinweisen, wo wir zu hören sind. Zunächst einmal auf letscast.fm mit der Möglichkeit, auch ein E-Mail an uns zu schreiben, auf der Website meinmusikpodcast.de, auf der Apple Podcast Seite und auf Spotify. Über Spotify findet ihr auch eine Playlist zur jeweiligen Sendung. Und das war's für heute. Tschüssi.
Baba, Baba Stefan, Baba, Baba da draußen. Wo ist das Knopferl?
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.